Ja, schönen, wunderschönen guten Morgen. Ich weiß, wenn die Predigt beginnt, dann setzt man sich bequem hin und denkt sich so, die nächsten 20 Minuten oder 30, die sind jetzt gesichert. Ich habe eine Aufgabe für euch. Ihr werdet einen Zettel bekommen, den Gavi und bitte Silke verteilen. Wenn ihr was zu schreiben braucht, die haben auch Stifte dabei. Und auf diesem Zettel steht drauf, Gottes Liebe ist wie. Und jetzt lasst mal so eure Fantasie, eure Intuition wandern. Gottes Liebe ist wie. Das kann sehr poetisch sein, wie der lautlose Flügelschlag eines Schmetterlings. Oder es kann sehr kraftvoll sein, wie das Donnern eines Wasserfalls oder etwas ganz anderes. Horcht mal in euch hinein. Gottes Liebe ist wie, die Bibel ist voll mit Bildern. Es wird immer verglichen wie. Und jetzt seid ihr mal dran. Horcht in euch hinein. Ich bin gleich still und dann habt ihr paar Augenblicke Zeit und dann seid so lieb und gebt diesen Zettel ab und ich werde ihn anonym hier vorne vorlesen. Anonym. Also ihr müsst ihn nicht groß falten, sondern und wenn ihr zwei Dinge habt, die ihr loswerden wollt, dann schreibt zwei drauf. Gottes Liebe ist wie? Lasst euch Zeit. Andererseits nehmt das, was spontan kommt. Uiuiuiui. So. Sortiere das nur vorher schon ein bisschen, dann liest sich's leichter. Also erst schon einmal vielen Dank, dass ihr da mitmacht. Vielleicht muss ich nachher gar nichts mehr predigen. Oh, also ich fange jetzt einfach mal von vorne an. Gottes Liebe ist wie eine zärtliche, aber feste Umarmung. Eine stabile Brücke über einen reißenden Fluss. Ein stabiles Gerüst an einem einsturzgefährdeten Haus. Gottes Liebe ist wie ein warmer Windhauch. Gottes Liebe ist im positivsten Sinne überwältigend. Gottes Liebe ist wie ein Spaziergang im sonnendurchfluteten Wald mit Vogelgezwitscher. Gottes Liebe ist wie die Sonne. Bin ich weg? Gottes Liebe ist eine Umarmung, völlige Annahme, warmer Sommerregen, eine zarte Berührung, ein Sprungtuch, das mich auffängt, wenn ich denke, ich falle. Gottes Liebe ist wie Balsam für die Seele, wohltuend. Gottes Liebe ist wie eine sanfte Brise an einem warmen Sommertag. Gottes Liebe ist wie wärmende Sonnenstrahlen und wie ein Vater, der einen liebevoll umarmt. Gottes Liebe ist wie Schokolade. Gottes Liebe ist wie die Liebe einer Mutter, die ihr Baby an ihr Herz drückt. Und wie Luft. Sie ist lebensnotwendig und sie gibt uns immer und umgibt uns immer, auch wenn wir es nicht merken. Gottes Liebe ist wie Treue, sie hat mich erwählt, macht mich demütig. Gottes Liebe ist wie eine warme Decke, wenn es um dich herum stürmt, Geborgenheit. Gottes Liebe ist wie, Licht um Wasser, Licht strömt, wie die Sonne scheint für alle, Luft für alle, ob man gut ist oder nicht, wie ein Baum. Gottes Liebe ist wie das Schweben durch die Galaxie, die Ruhe nach einem Gewitter, der Regen auf ausgedörrtem Land. Gottes Liebe ist wie eine starke Umarmung, ein Kuss, ein Geschenk, eine Stärkung, eine Festung. Gottes Liebe ist wie Watte, in die ich fallen kann. Der größte Schmerz für mich erlitten und ertragen, der Morgentau am Übergang von der Dunkelheit zum Licht, von der Dunkelheit der Nacht zum Licht des Tages. Gottes Liebe ist wie Flügel, ein sanfter Flügelschlag, aber auch ein Feuer, ein Vulkan. Gottes Liebe ist wie ein Ruheort, ein sicherer Hafen, Arme voller Geborgenheit, das Wasser in der Wüste, eine Tankstelle, Ort der Heilung und Auferbauung, Strahlen und Wärme der Sonne, Licht. Gottes Liebe ist wie die vollkommene Harmonie eines großen Symphonieorchesters. Gottes Liebe ist wie eine nie versiegende, erquickende, kraftgebende Quelle. Gottes Liebe ist wie das zärtliche Streicheln eines warmen Frühlingswindes. Gottes Liebe ist wie die Sonne, hellklar, wärmend, erleuchtend, unveränderlich, da, stark. Gottes Liebe ist wie die Sonne, lebensnotwendig, nicht immer sichtbar, aber immer da. Gottes Liebe ist wie Heimat, angekommen sein, größer als mein Herz. Gottes Liebe ist wie eine immer blühende Wiese mit einer heilsamen Wasserquelle. Ja. Genau, vielen Dank. Ja, also, ich habe es geahnt. Ich habe es geahnt. Es ist so vielfältig. Gottes Liebe ist so vielfältig und jeder erlebt sie anders. Und wir können überwältigt sein von der Liebe Gottes, wir können ganz in ihr aufgehen, sie ganz nah spüren. Aber auch das andere gilt, sie einfach nur zu erahnen, weil sie eben so groß ist. Oder manche kommen auch mehr von der Logik, vom Verstand her. Für die einen ist Gottes Liebe farbig und blumig und für die anderen ist sie stark, gewaltig und voll Kraft, eben wie so ein Vulkan. Aber das Schöne ist, bei aller Unterschiedlichkeit, wie wir die Liebe Gottes empfangen, gibt es doch etwas, was wir gemeinsam haben und was uns eint und was uns verbindet. Das steht in Römer 5, Kapitel 5, Vers 5. Die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Das ist das, was uns allen gemeinsam ist. Die Liebe Gottes ist da. Sie ist ausgegossen in unsere Herzen. Und wenn Jesus in unserem Herzen ist, dann ist der Heilige Geist da und mit dem Heiligen Geist ist die Liebe Gottes ausgegossen. Ob du es glaubst oder nicht, du hast die Liebe Gottes im Herzen. Wenn du Jesus im Herzen hast, da gibt es kein Vertun. Die Liebe Gottes ist in deinem Herzen. Wir müssen nicht nach der Liebe Gottes suchen, weil sie ist eben da. Wir müssen sie nicht erflehen, weil sie ist uns ja schon gegeben. Und wir brauchen nur unser Herz zu öffnen und dann kann die Liebe Gottes fließen. Zu uns und von uns hindurch zu anderen Menschen. Aber wenn das so einfach ist, warum ist es manchmal so schwierig? Und vielleicht müssen wir lernen zu unterscheiden. Vielleicht verwechseln wir manchmal Liebe mit Liebsein. Vielleicht haben wir eine Vorstellung vom lieben Gott, der so oder so sein muss, der dies oder das tun müsste und der dies oder jenes auf keinen Fall zulassen darf. Ist ja der liebe Gott. Der darf das ja nicht. Der muss ja so sein, wie ich mir das vorstelle. Der kann ja nichts Böses geschehen lassen. Und so verwechseln wir den lieben Gott mit dem Gott voller Liebe. Oder sind in der Gefahr. Und das begegnet uns ja auch in vielen Gesprächen, dass Menschen sagen, wie kann das Gott sein, wenn er das oder jenes zulässt? Und dann muss ich sagen, ja, wenn du den lieben Gott meinst, dann hast du völlig recht. Aber der Gott der Liebe ist ein anderer. Also Gott ist nicht lieb im allgemeinen Sprachgebrauch. Natürlich erleben wir es manchmal, wenn wir einen Parkplatz finden, wo wir eigentlich einen gesucht haben oder wenn die Sonne scheint, wenn es eigentlich regnen sollte. Und das ist dann auch sozusagen der liebe Gott, der uns einfach Gutes tut. Ja? Aber auch wenn ich keinen Parkplatz finde und wenn es die ganze Zeit regnet, auch dann ist Gott Liebe. Und ich glaube, diesen Unterschied, den müssen wir hinkriegen. Den müssen wir uns immer wieder vor Augen führen. Ja, was bedeutet Liebe? Liebe bedeutet an erster Stelle, ich bin für dich. Ich bin also pro, für dich. Ich bin bei dir. Ich stehe an deiner Seite, ganz egal, was geschieht. Ja, und wenn das Leben noch so verrückt spielt, ich bin an deiner Seite. Ich glaube an dich. Ich habe dich geschaffen und du bist gut. Und ich glaube an dich. Ich lasse dich nicht im Stich. Ich bin immer bei dir und vieles andere mehr, was wir sagen könnten. Und das ist nicht lieb sein, sondern das ist Liebe. Und das ist der ganz große Unterschied. Und diese Liebe ist nicht abhängig von Umständen, sondern sie ist beständig, egal wie die Umstände sind. Und gerade dann, wenn es schwierig ist, wenn es nicht so läuft, wie ich es gerne möchte, wenn die Umstände ganz andere sind, als ich es mir eigentlich vorstelle, wenn Not herrscht, in Krankheit, in Elend, in Katastrophen, gerade dann zählt diese Liebe. Dann zählt diese Liebe. Und dann ist Gott da mit seiner Liebe oder in seiner Liebe. Und machen wir es uns nochmal klar. Wir sagen, Gott ist Mensch geworden. Ja, Gott ist Mensch geworden in Jesus. Und Jesus war bereit, den untersten Weg des Lebens zu gehen. Er war bereit, sein Leben hinzugeben. Er war bereit, auf seinem Weg zur Kreuzigung wirklich den untersten Weg zu gehen, den der Mensch gehen kann. Um eben bei den Menschen zu sein, die auch ganz unten sind. Wäre Jesus irgend so ein Halbgott oder irgend so ein Held gewesen, ja, dann wäre er über allem drüber geschwebt. Und das haben sich manche ja auch gewünscht. Aber Jesus war bereit, diesen untersten Weg zu gehen. Wirklich all das zu erleiden, was Menschen erleiden. Eine kleine Bemerkung, ich weiß nicht, wer von euch den Isenheimer Altar kennt. Das ist eine Kreuzesdarstellung, wo Jesus wirklich total geschunden am Kreuz hängt. Und zwar nicht nur von der Geißelung, sondern auch von einer Krankheit. Und zwar ist das eine Vergiftung, die man durch Mutterkorn bekommt. Und das ist so ein inneres Feuer. Diese Krankheit war im Mittelalter sehr stark. Und dieses Bild von Jesus mit diesen, ja, es sieht dann fast aus wie Pest, aber es ist nicht Pest, aber es ist jedenfalls eine Verunstaltung, ja, eine Vergiftung, die auch durch die Haut tritt. Die hing in einem Krankenhaus, wo genau diese Menschen eingeliefert wurden. Das heißt, wenn diese Menschen ins Krankenhaus kamen mit diesem inneren Feuer, ja, also weil es so gebrannt hat, und sie sahen, Jesus hat genau die gleiche Krankheit getragen, wie wir sie haben. Das ist damit gemeint. Jesus ist den untersten Weg gegangen. Und er ist bei denen, die sich wirklich verlassen fühlen. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Die sich verloren fühlen. Ja, meine Gebeine sind hingestreut. Und die sich eben ja, total einsam fühlen und vergessen und verlassen. Und da kommt Gottes Liebe zum Tragen. Und das ist dann nicht mehr der liebe Gott. Weil das sagen ja auch viele Menschen, wie kann das ein liebender Gott sein, wenn er seinen Sohn ans Kreuz schickt? Ja, kennt ihr ja wahrscheinlich solche Aussprachen. Es hat nichts mit Liebsein zu tun. Nichts mit dem, wie wir uns Gott gerne wünschen würden oder uns vorstellen, sondern wie Gott wirklich Liebe ist. Durch und durch. Und ich möchte euch jetzt in etwas hineinnehmen, was mich schon längere Zeit beschäftigt. Ich sage es gleich, es ist ein Experiment. Irgendwann habe ich mich gefragt, was ist eigentlich das Gemeinsame am Vaterunser? Ist es nur eine Aneinanderreihung von einzelnen Bitten, mehr oder weniger zufällig? Oder gibt es so etwas wie einen Grundton, der alle Bitten und Aussagen dieses Gebetes durchzieht? Sozusagen eine große Klammer um das Ganze. So etwas wie ein Schlüssel für ein tieferes Verständnis für dieses Gebet, das seit 2000 Jahren von allen Christen in allen Kirchen, in allen Gemeinden auf der ganzen Welt, egal in welcher Sprache, egal in welcher Kultur, gebetet wird. Gibt es so etwas? Und ich gebe zu, das ist ein etwas kühnes Herangehen an dieses Thema und ein Unterfangen, das mir auch einiges an Respekt abverlangt. Und deshalb sage ich nicht, so oder so ist es. Aber so oder so könnte es sein. Es fühlt sich zumindest gut an. Und es passt irgendwie zur Gesamtbotschaft der Bibel. Und dann hatte ich so die Ahnung, dass die Liebe Gottes der Schlüssel sein könnte zu einem tieferen Verständnis dieses Gebetes. So wie eine große Klammer um das Ganze, der Grundton, der alle Bitten und Aussagen dieses Gebetes durchzieht. Und so habe ich angefangen, die einzelnen Bitten und Aussagen des Vaterunsers durch das Wort Liebe zu ersetzen. Und was dabei herausgekommen ist, würde ich gerne mit euch teilen. Ihr bekommt jetzt wieder jeder ein Blatt, auf dem ihr die Struktur des Vaterunsers wahrscheinlich schnell erkennen werdet. Das wollen wir jetzt austeilen. Und hier vorne, auch für die bei Zoom dabei sind, erscheint jeweils eine kurze Aussage, damit jeder auch weiß, wo wir gerade sind. Auf der ersten Seite von diesem Blatt ist ein Doppelblatt, steht das Vaterunser in der Wir-Form und auf der zweiten Seite dann gehe ich einen Schritt weiter und steht dort in der Ich-Form. Und ich will jetzt diesen veränderten, von mir veränderten Wortlaut vorlesen und ich bitte euch, dass ihr auf eure Reaktionen achtet. Es beginnt noch ganz bekannt. Unser Vater im Himmel, dein Wesen ist Liebe. Deine Liebe komme. Deine Liebe geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Erfülle uns heute mit deiner Liebe und vergib uns unseren Mangel an Liebe, wie wir denen vergeben, deren Mangel an Liebe wir zu spüren bekommen. Lass uns nicht in Versuchung fallen, uns gegen deine Liebe zu entscheiden, sondern bringe deine Liebe in uns zur Vollendung. Denn deine Liebe steht über allem, sie hat unendliche Kraft, sie durchdringt alles, sie wird immer sein. Ich möchte noch mal ein bisschen mehr Zeit nehmen, aber auch keine lange Auslegung, sondern euch einladen, vielleicht dann auch zu Hause und öfters mal diese Worte zu lesen und zu gucken, was es mit euch macht, inwieweit es euch hilft, auch die Liebe Gottes besser aufnehmen zu können, sage ich jetzt mal, beziehungsweise vielleicht auch ein tieferes Verständnis für das Vaterunser zu bekommen. Wie gesagt, ist ein Experiment. Also, das Vaterunser ist ein Wir-Gebet, das ist schon mal klar. Und mit wir sind wir alle hier gemeint, aber natürlich auch die Christen in anderen Gemeinden, hier in Bergedorf, in Hamburg, in Deutschland, in anderen Kirchen, in anderen Konfessionen, weltweit. Wir sind Geschwister, wir sind Brüder und Schwestern, und zwar nicht deshalb, weil wir uns so gern haben oder weil wir einander so toll finden, sondern weil Jesus und damit die Liebe Gottes in uns wohnt. Und durch diese Liebe Gottes haben wir diesen einen Vater und das verbindet uns. Und das ist ja auch das Geheimnis von Gemeinde, dass in der Gemeinde meistens Menschen zusammenkommen, die im natürlichen Leben nicht unbedingt Freunde sein würden. Aber die Liebe Gottes verbindet uns. Wenn man in einer anderen Gruppe ist, dann hat man ein gemeinsames Interesse, was auch immer es sein mag. Und was uns hier verbindet, ist die Liebe Gottes. Ist Jesus, der in uns wohnt, der uns erlöst hat und dessen Gnade wir angenommen haben. Also, ich gehe es nochmal langsam durch. Unser Vater. Also darüber ließe sich allein schon ganz viel sagen, dass Gott unser Vater ist. Aber Jesus sagt, niemand, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, niemand kommt zu Gott außer durch mich. Zum Vater. Also es ist da schon mal ein Unterschied. Ja? Also Jesus nimmt uns mit hinein in seine Beziehung zu seinem Vater. Und es ist ein liebender Vater, Jesus spricht ihn ja auch manchmal mit Papa an, mit Abba, also da ist eine enge Beziehung. Und so dürfen wir dieses Gebet beginnen. Lieber Papa, unser Vater im Himmel, also unser Ansprechpartner lebt in einer anderen Dimension, kann man so sagen. Und das ist gut, sich das bewusst zu machen. Gott lebt wirklich in einer anderen Dimension. Er ist zwar Mensch geworden und er ist hier bei uns, keine Frage, aber seine ganze Größe entfaltet er in einer Dimension, die uns eigentlich überhaupt nicht zugänglich ist, eben im Himmel. Und wie es dort sein wird, werden wir erleben, werden wir sehen. Sind wir alle schon, ich bin da schon sehr gespannt darauf, wie diese Dimension sein wird. Also, sie wird auf jeden Fall so sein, wie ich sie mir nicht vorstellen kann. Ja, also unser Vater im Himmel oder mein Papa im Himmel. Dein Wesen ist Liebe. Da steht ja, geheiligt werde dein Name. Und was ist der Name Gottes? Wie nennen wir Gott? Welchen Namen geben wir ihm? Erlöser, Befreier, Retter, Friedefürst, Wunderrat, gnadenvoll, genau. Und wenn man alle diese Ausdrücke zusammennimmt, ja, zusammenzählt, Quersumme zählt, zieht, dann kommt raus Liebe. Dein Wesen ist Liebe. Es gibt viele Umschreibungen dafür. Viele, auch Gerechtigkeit. Gerechtigkeit ist ein Wesen, ein Ausdruck von Liebe. Und vieles andere mehr. Also, dein Wesen ist Liebe. Du bist durch und durch Liebe. Das ist sozusagen die Eröffnung dieses Gebetes. Und da ist es immer schon gut, auch einen Augenblick innezuhalten. Und dann, deine Liebe komme. Für mich ist das wirklich ein Sehnsuchtsschrei. Lass deine Liebe kommen. Ich brauche deine Liebe, wir brauchen deine Liebe. Die Menschen brauchen deine Liebe. Es ist wirklich Sehnsucht danach, dass das geschieht. Und das geht ja weiter. Deine Liebe geschehe wie im Himmel so auf Erden. Ich stelle mir das manchmal so vor, es gibt ja so Aufnahmen aus dem All, von der Erde, da sieht man diese blaue Kugel und dann, wenn man ganz genau hinschaut, sieht man ja so einen ganz dünnen Streifen rund um die Erde rum. Das ist eben unsere Atmosphäre. Die ist ja nicht groß, die hat, weiß nicht wie viel, 12, 15 Kilometer oder was und dann geht es ja schon über in den luftleeren Raum. Und ich stelle mir vor, wie wäre es, wenn unsere Erde, dieser blaue Planet, umgeben wäre von der Liebe Gottes. Was würde das ausmachen? Statt der Luft oder zusätzlich zu der Luft, die wir zum Atmen brauchen, ist einfach diese ganze Atmosphäre Liebe Gottes. Auf dieser Welt würde es total anders ausschauen. Aber das ist eine Sehnsucht, dass das geschieht, wie Gott auch immer das tun wird. Aber wir wissen, dass er am Ende es so machen wird, wie es gut ist, was auch immer bis dahin geschieht. Also, und dann eben erfülle uns heute mit deiner Liebe. Und diese Liebe Gottes, obwohl sie in uns wohnt, ist, oder wir sind ja wie so ein löchriger Eimer. Ja? Also wir verlieren ja ständig Wasser. Im Laufe des Tages geht uns immer Wasser verloren und wir brauchen es, immer wieder neu aufgefüllt zu werden. Eine Auffrischung der Liebe. Die Liebe wird nie ganz weg sein, aber der Wasserspiegel sinkt oder der Liebesspiegel sinkt und deshalb brauchen wir diese Auffrischung. Ja, und dann vergib uns unseren Mangel an Liebe. Das ist so ein Punkt. Aber auch da ist es, wenn wir uns letztlich anschauen, was Schuld bedeutet, vergib uns unsere Schuld, was Schuld bedeutet, dann ist es in irgendeiner Weise Mangel an Liebe. Und dieser Mangel an Liebe kann hervorgerufen werden durch Unfähigkeit. Ich kann nicht lieben. Ich schaff's einfach nicht. Ich habe da eine Blockade. Ja, ich möchte zwar, aber ich kann nicht. Ich habe da eine Blockade. Vielleicht ist diese Blockade auch eine Traumatisierung, kann ja auch sein. Es kann aber auch sowas wie Bockigkeit sein. Nee, will ich nicht. Nein, will ich nicht lieben. Es kann Minderwertigkeit sein. Ja, wer bin ich schon? Was will der andere überhaupt meine Liebe? Ja, oder dränge ich mich dem jetzt auf? Ja, hat er überhaupt Interesse an mir? Und, ganz ehrlich, manchmal ist der Mangel an Liebe auch gegründet in Bequemlichkeit. Nö, hab jetzt was Besseres vor. Muss jetzt nicht sein. Also es gibt so viele Ursachen für diesen Mangel an Liebe, aber letztlich ist es ein Mangel. Und einfach zu bitten, vergib mir oder vergib uns unseren Mangel an Liebe, was immer auch die Ursache sein mag. Wie wir denen vergeben, deren Mangel an Liebe wir zu spüren bekommen. Das heißt, anderen Menschen geht es ja genauso wie mir. Die haben ja auch ihre Blockaden, ihre Bockigkeit, ihre Unversöhnlichkeit, ihre Bequemlichkeit, was auch immer. Und das bekommen wir ja zu spüren. Und lass uns nicht in Versuchung fallen, uns gegen deine Liebe zu entscheiden. Das ist ja mit die heißeste Bitte, sage ich mal, im Vaterunser. Da gibt es ja viele Versuche, das irgendwie anders auszudrücken. Und auch ich habe mich gefragt, was ist sozusagen, was ist wirklich die echte Versuchung? Also nicht die Tafel Schokolade oder der Pornofilm oder sonst was, sondern was ist wirklich die echte Versuchung im Blick auf die Liebe Gottes? Und ich habe es jetzt mal so genannt, mich gegen die Liebe Gottes zu entscheiden. Und da gibt es einige Beispiele in der Bibel dafür. Ein Beispiel ist zum Beispiel Petrus und Judas. Beide haben sie Jesus verraten. Aber Petrus ging hinaus und weinte bitterlich. Und Judas hat es einfach durchgezogen, das Ding. Also in Petrus war immer noch ein Funken Liebe drinnen, sonst hätte er nicht bitterlich geweint. Ja? Und da war immer noch eine Sehnsucht da. Während bei Judas, so wie er uns in der Bibel dargestellt wird, ist es einfach was auch immer, aber nicht Liebe. Ja, Berechnung, also es war sicher noch was anderes als das Geld. Egal. Oder anderes Beispiel, die zwei Verbrecher am Kreuz. Beides Verbrecher. Der eine sagt, denke an mich, wenn du in dein Reich kommst, danke. Ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Der eine Verbrecher. Der andere Verbrecher, der schimpft und flucht einfach weiter. Oder die Geschichte von den beiden Söhnen, der Jüngere und der Ältere. Der jüngere Sohn, der sozusagen von uns allen als der Verlorene und der Sündige und ich weiß nicht was dargestellt wird, der geht in sich und sagt, ach wie gut ist es doch bei meinem Vater. Ich habe jetzt wirklich das Leben erlebt von seinen schlimmsten Seiten und schäme mich vor mir selber und ich gehe jetzt nach Hause, ich gehe zu meinem Vater. Was macht der ältere Sohn? Der macht seinem Vater Vorwürfe. Das hast du nicht gemacht, das hast du nicht, das hast du nicht gemacht. Was sagt der Vater zu ihm? Alles, was mein ist, ist dein. Aber der ältere Sohn hat sich entschieden, es nicht anzunehmen. Also, diese Versuchung, sage ich jetzt mal, einfach zu sagen, nee, mit Gott bin ich fertig. Hiob hätte ja sowas machen können. Ja, seine Frau gibt ihm sogar den Ratschlag. Ja, also sag Gott ab und stirb, genau. Und Hiob hält aber fest, weil er irgendwas in sich spürt. Er ringt mit Gott, ja, und er ist nicht zimperlich. Aber er hat Gott im Herzen, er hat die Liebe Gottes im Herzen, er ringt mit ihm. Und Jesus, auch er kommt ja in so eine Situation, wo er echt vor einer Entscheidung steht, in Gethsemane. Ja, er sagt, wenn es dein Wille ist, nein, Verzeihung, er sagt, wenn es möglich ist, lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Das ist ja sehr höflich ausgedrückt. Ja, aber im Grunde genommen sagt er, ich habe einfach die Nase voll, ich will nicht mehr. Aber nicht mein, sondern dein Wille soll geschehen. Also, und ich denke, wir kennen vielleicht auch Menschen, vielleicht auch Christen, die wirklich irgendwann diese Entscheidung getroffen haben und gesagt haben, nein, mit Gott will ich nichts mehr zu tun haben. Und da ist es die Bitte, uns vor dieser Versuchung zu bewahren, nicht in diese Versuchung zu fallen, sondern egal was kommt, doch immer noch an der Liebe Gottes, die im Herzen ist, festzuhalten. Sondern bringe deine Liebe in uns zur Vollendung. Wir sind auf dem Weg. Ja, wir werden die Vollendung zu unseren Lebzeiten vermutlich nicht erleben. Aber wir sind auf dem Weg, dass wir immer mehr von der Liebe Gottes erfüllt sind und sie tiefer in uns haben und dadurch eben auch anderen Menschen anders begegnen können. Und dann der Abschluss, denn deine Liebe steht über allem, also dein ist das Reich. Wirklich zu wissen, es gibt nichts Größeres als die Liebe Gottes. Und diese Liebe Gottes wird siegen. Ist für uns schwer vorstellbar, aber dein ist das Reich, ja? Deine Liebe steht über allem. Sie hat unendliche Kraft. Die Liebe Gottes ist stärker als der Tod. Musste daran denken, dass wir es oft erleben, angesichts des Todes rücken Menschen zusammen. Nicht immer. Manchmal rücken sie auseinander. Aber sie rücken zusammen, sie nehmen sich gegenseitig in den Arm. Sie trösten sich. Also gerade angesichts des Todes, wo scheinbar alles aus ist, zumindest für einen Moment so scheint, spenden sich Menschen gegenseitig Nähe, Wärme, Beziehung. Das heißt, die Liebe ist stärker als der Tod. Und sie hat unendliche Kraft, sie kann auch verändern. Wir merken das auch jetzt oder können es immer wieder erleben, dass Menschen wirklich durch die Liebe Gottes verändert werden, in ihrem Herzen, in ihrem Leben. Und da, manche gibt es unter euch, die könnten da bewegende Geschichten erzählen aus ihrem eigenen Leben, aus der eigenen Erfahrung. Sie durchdringt alles, also dein ist das Reich, die Kraft, die Herrlichkeit, einfach zu wissen, Gottes Liebe können wir überall finden. Es gibt keinen Ort auf dieser Welt, wo die Liebe Gottes nicht sein kann. Und wo ein Mensch mit der Liebe Gottes im Herzen ist, da ist diese Liebe gegenwärtig, in den schlimmsten und übelsten Situationen. Ja, also wo wir sagen, also gerade wenn wir so Kriegsberichte sehen oder Hinrichtungen und ja, es gibt ja vieles, was uns wirklich sehr beschäftigt, uns sehr unter die Haut geht. Aber einfach zu sagen, Gott, du bist dennoch da und du hast deine Menschen, die auch dort Liebe Gottes weitergeben werden, auch in diesen Situationen. Und dann, sie wird immer sein. Die Liebe Gottes wird immer sein. Sie hat kein Ende. Und das erinnert so ein bisschen an die Gottesoffenbarung des Mose, dieser geheimnisvolle Name Gottes. Ich bin, der ich bin. Ich werde sein, der ich sein werde. Ja, Gott, die Liebe Gottes ist nicht auszulöschen. Sie wird immer sein. Das ist ja auch das Ende von 1. Korinther 13. Glaube, Hoffnung, Liebe, aber die Liebe ist die größte. Also mit anderen Worten, sie ist unvergänglich, sie wird immer sein. Ja, ich schlage vor, dass jeder von euch diese oder Eindrücke, Gedanken, Empfindungen der letzten Minuten jetzt nochmal in sich nachklingen lässt. Jeder für sich. Wer möchte, kann das Vaterunser dann auch in der Ich-Form lesen, auf der zweiten Seite, da wird es noch persönlicher. Und mal sehen, wie es ist. Vielleicht ergibt sich die Möglichkeit, dann in ein paar Minuten auch mit Nachbar oder Nachbarin kurz auszutauschen. Aber erstmal, glaube ich, ist gut, wenn jeder für sich allein ist und das nochmal in sich nachklingen lässt. Ich gebe dann ein Zeichen oder ich sage dann kurz, wann es weitergeht. Ja, vielleicht habt ihr Lust oder wer Lust hat, mit seinem Nachbarn, seiner Nachbarin kurz auszutauschen, kann das gerne tun. Wer sagt, nee, ich möchte noch gerne allein bleiben, der kann das auch machen. Ja, aber vielleicht will man auch irgendwas loswerden, kann ja auch sein.